Ihr lest den Titel heute, er ist mal wieder doppelt. Er heißt Gerufen und Berufen. Das hat etwas damit zu tun, dass heute auch die Ankündigung zur Wahl war. Ich in meinem Leben habe auch einen Ruf bekommen und ich hoffe, ich lebe ihn auch heute. Da steht noch etwas unten drunter, oder? Du musst es schon wollen, denn wer nicht will, der kriegt auch nichts. Okay, worum geht es heute? Es geht um vier Geschichten aus dem Johannesevangelium und die haben alle mit einer Person zu tun. Und diese Person heißt Philippus. Der eine oder andere wird schon mal von ihm gehört haben. Und zwar die vier Geschichten, einmal Philippus und Nathanael, dann Philippus und die Brotvermehrung, dann Philippus und die Griechen und zum Schluss Philippus und der Vater. Ich hoffe, die Zeit reicht, dass wir durch diese vier Geschichten gut durchkommen und ansonsten setze ich das später nochmal fort. Ich werde die Bibeltexte dazu auch vorlesen, beziehungsweise ihr seht sie hier auch an der Wand, die dem zugrunde liegen. Die erste Geschichte, die beginnt mit der Berufung der ersten Jünger oder mit dem Ruf an die ersten Jünger. Ich lese es einmal kurz vor. Und zwar, Jesus beruft die ersten Jünger. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth, entgegnete Nathanael, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Doch Philippus sagte nur, komm und sieh und überzeuge dich selbst. Ihr kennt die Geschichte. Sie geht weiter. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagt er, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert fragte Nathanael, woher kennst du mich? Und Jesus antwortete, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen und ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Und Jesus entgegnete, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du. Ich hoffe, ihr könnt es lesen, da unten ist ein bisschen nach unten gerutscht. Geht es? Weil das wird nochmal umgestellt so ein bisschen. Ich will gar nicht so sehr auf die Details in dieser ganzen Geschichte eingehen, aber es ist ja klar, dass der Ruf an Nathanael durch Philippus geschehen ist. Und dann begegnet Jesus dem Nathanael. Und im Folge des Gesprächs, was die beiden miteinander führen, steht da unten, Nathanael glaubte ihm. Ich möchte mal euch das Augenmerk legen, was diese beiden Namen eigentlich bedeuten. Nathanael heißt, da steckt wieder diese Endung L drinter, was Gott heißt. Gott hat gegeben oder Gottes Gabe, Gottes Geschenk. Das ist die Bedeutung dieses Namens. Und wenn ihr mal für euch selber überlegt, ihr habt ja auch alle Namen bekommen von euren Eltern, von eurer Mutter meistens, dann hat dieser Name auch eine gewisse Bedeutung. Da kann man mal ein bisschen rumforschen und sich mal verinnerlichen, was bedeutet mein Name eigentlich für mich? Für Nathanael war dieser Name Programm. Philippus heißt wiederum Freund, viel, und Hippus, Pferd. Freund von Pferden, das heißt dieser Name, so streng genommen, ein komischer Name vielleicht. Ja, aber es praktisch steht für die griechische Weltoffenheit, für die moderne Welt. Ne? Und naja, Pferde hatten so hochgestellte Persönlichkeiten, Könige haben auf Pferden geritten. Also war schon was Besonderes, ein Freund von Pferden zu sein, nämlich Freund von Königen oder hochgestellten Persönlichkeiten. Soll heißen, dass der Philippus praktisch so diese moderne Welt, in der man damals lebte, so praktisch auch, ich will nicht sagen zu Hause war, aber weltoffen war. Also ganz ein anderer als Nathanael. Der war ein richtiger Israelit, steht da. Und man könnte fast sagen, der Philippus ist ein echter Grieche. Und Das sind zwei Gegenpole und die hat beide Jesus in seine Jüngerschaft berufen, dass sie sich ergänzen. Und so kann man auch alle anderen Namen der Jünger mal durchgehen, der Zwölfe, was die denn so bedeutet haben, was für eine Truppe Jesus sich da zusammengestellt hat. Und ich bin ja gespannt, was Jesus auch hier für eine Truppe zusammenstellt. So einfach gesagt. Und welche Namen da denn vertreten sind, um es kurz zu sagen. Ja, was ich hier mit dieser Geschichte nur deutlich machen möchte. Philippus, sein Augenmerk, der sieht in Jesus, Sohn von Josef aus Nazareth. Das ist das Sichtbare gewesen, das Offensichtliche. Ja, da kam Jesus her. Da hat er gelebt in Nazareth. Und er war das Kind von Maria und Josef. Aber Nathanael, der sagt, der sieht das gar nicht. Der sieht, das ist der Sohn Gottes. Der König von Israel. Ist doch ein Ding, ne? Wie kann der das einfach so? Nathanael glaubte Jesus. Von Anfang an. Nun kann ich nicht sagen, Philippus glaubte nicht Jesus. Aber davon steht da nichts. Hier steht, Nathanael glaubte. Von Anfang an. Der hat den Ruf und gleich die Berufung gehört und Jesus geglaubt. Hier redet nicht ein Josefssohn, sondern hier redet ein Gottessohn mit mir. Das ist ein großer Unterschied. Das sagt uns diese Geschichte. Und wenn du einen Ruf in deinem Leben hörst, da ruft nicht ein Menschen Jesus, da ruft der auferstandene, lebendige Jesus. Diese Geschichte endet mit einer Verheißung. Aber du, Nathanael, wirst noch viel Größeres erleben. Hier steht jetzt nicht Philippus, hier steht Nathanael. Und er fuhr fort, ich versichere euch, das ist wieder Mehrzahl, ihr Mehrzahl werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm hinuntersteigen. Ist doch phänomenal, den Himmel offen sehen. Der war nämlich bis dahin verschlossen. Erst als Jesus auf die Erde kommt und sein Werk, sein Opfertod, seine Auferstehung, da wird der Himmel aufgemacht. Und das verheißt er hier dem Nathanael und dann in Mehrzahl all seinen Jüngern. Den Himmel offen stehen und die Engel Gottes vom Menschensohn hinab und hinaufsteigen. Und das erleben ja auch einige Jünger im Laufe der nächsten 2-3 Jahre, zum Beispiel auf dem Berg der Entrückung, auf dem Berg der Verklärung und so weiter. Die zweite Geschichte. Philippus und die Brotvermehrung. Es geht um die Brotvermehrung. Ihr kennt auch die Geschichte, die ist ja in den Evangelien in allen 4 berichtet. In Johannes auch, er berichtet sie auch, aber hier ein bisschen anders. Nämlich, ich lese sie einmal vor. Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen? Hier ist nämlich die Rede von Philippus. Das kommt in den anderen Evangelien nicht so vor, da ist nur von den Jüngern die Rede. Hier in Johannes aber akzentuiert sich das auf Philippus. Also, Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Ist doch erstaunlich, ne? Dass er sich diesen einen Jünger da herausgreift und ihn prüfen wollte. Das ist eine Prüfung. Jesus wusste schon, was er tun wollte, das sagt er ihm aber nicht. Philippus entgegnete, selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jeden auch nur ein kleines Stück zu geben. Ja, er sieht genau das, was er vor Augen sieht, so wie er damals auch den Sohn Josefs gesehen hat. So sieht er auch hier viele Leute. 200 Denare, das sind circa heute umgerechnet 20.000 Euro oder noch mehr. Eine riesige Menge Geld. So viel Geld kriegt man gar nicht zusammen. Wo soll man es einsammeln, um so viele Leute satt zu machen? Wo soll man überhaupt so ein Brot kaufen? Da gab ja keinen Bäcker. Oder eine Brotfabrik. Es hätte ja eine Fabrik sein müssen, um so viel Brot zu produzieren. Da sagt er, geht gar nicht. Ein anderer Jünger, jetzt ist das Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrot und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Also selbst der Andreas war davon so richtig eingenommen. Geht gar nicht. Das wird vorne und hinten nicht reichen. Nun, ihr kennt die Geschichte, wie sie weitergeht. Dann sättigt Jesus die Menschen mit Brot und Fisch, was da zur Verfügung stand. Und am Ende waren ja noch 12 Körbe übrig. Also es reichte, voll und ganz. Das macht Jesus. Jesus prüfte Philippus. Er hat ihn nicht vorgeführt. Er hat ihn nur gefragt, wie soll das passieren? Wie geht das? Was meinst du? Was schätzt du? Philippus sah, so wie es uns auch häufig geht, er sah das Menschenmögliche und zog auch nur das in Erwägung. Denn diese 200 Denare ist ja eine Menge Geld. Da kann man es richtig mal abschätzen. Naja, dieses Wunder von Jesus ist 200.000 Euro wert. Ne? Das ist schon deutlich ein gutes, großes Wunder. Ne? Wenn uns das hier so passieren würde, eine Menge Geld im Spiel. Die Möglichkeiten, die dem Sohn Gottes zur Verfügung stehen, hat er noch nicht gesehen. Noch nicht gesehen. Und was sind die Möglichkeiten bei Gott? Es gibt bei Gott keine Unmöglichkeiten. Das Wort gibt es gar nicht bei ihm. Bei Gott gibt es nur Möglichkeiten. Nichts anderes. Ne? Wir kennen ja diesen Bibelvers. Und das sollte hier eigentlich nur deutlich werden. Er wollte Philippus nicht vorführen, er wollte nur zeigen, ich, Jesus, mache das möglich. Mir wollte er nicht sagen, ich, Jesus, mache es möglich. Die Geschichte geht auch noch ein bisschen weiter. Die endet wieder mit einer Verheißung. Wir kennen diese Verheißung, die darauf liegt. Jesus sagt, statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Und Herr, sagten sie zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Das sagen wir auch. Wenn du uns einmal satt gemacht hast, mach uns immer wieder satt. Fülle du uns immer wieder aus, wenn du es einmal ausgefüllt hast. Das ist unser Wunsch, unser Bestreben. Und Jesus sagt, ja, womit ich euch fütter, womit ich euch ernähre, das geht bis ins ewige Leben. Das ist nicht euer irdisches Leben hier, sondern auch das Leben im Himmel, beides. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Was für eine tolle Zusage, die unser Herr Jesus hier an Philippus und die anderen Jünger macht. Und er macht sie auch an dich heute, an mich heute. Mein Hunger, mein Durst. Und nicht nur der äußere Hunger, der äußere Durst, der innere Durst, das innere Hunger haben. Das sättigt Jesus. Er stillt deine Bedürfnisse. Er kümmert sich ganz persönlich um dich, wo du siehst, da, dir fehlt ein bisschen was zu trinken, ein bisschen was zu essen. Ich sage es mal so übertrieben. Das stillt er, sodass du dann nicht mehr Hunger und nicht mehr Durst hast. Du füllst uns aus. Wir sagen es ja, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Glaubt ihr das? Glaube ich das für mich, dass Jesus das tut und nicht nur tut, sondern dass es auch so ist, dass ich mich nicht wieder ausstrecken muss nach mehr Brot oder anderem Brot oder anderem Wasser? Füllt er dich aus? Füllt er mich aus? Ja. Das lernte Philippus hier. Die dritte Geschichte. Die Griechen wollen Jesus sehen. Ihr kennt auch diese Geschichte. Ich lese sie einmal. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufzogen waren, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida nach Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir möchten Jesus gern sehen. Und Philippus ging zu Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen, um es ihm zu sagen. Hier sind Philippus und Andreas wieder zusammen. Inzwischen sind schon fast 3 Jahre vergangen. Das ist schon eine Zeitspanne. Ja, warum kommen die Griechen gerade zu Philippus? Er hatte so einen griechischen Namen. Ne? Ich glaube nicht, dass sie so gern zu Nathanael gegangen wären, oh, zum alten Juden da. Aber zum Philippus ja. Also, naja, geht dir das auch nicht manchmal so, ne? Wenn jemand zu dir kommt und stell dir mal vor, da sagt jemand zu dir, ich möchte Jesus gehen sehen. Was machst du dann? Ist doch super, ne? Wir möchten auch gerne so evangelistisch unterwegs sein, dass wir Menschen mit Jesus bekannt machen. Hier mal ganz anders, da kommen wir ehrlich und wollen Jesus so kennenlernen. Ja, was machst du, wenn einer zu dir kommt? Naja, der Philippus geht mit dem Andrea zusammen, nämlich zu diesem Jesus hin und sagt, guck mal, hier ist er. Genau das machen wir auch. Wir sagen nicht, Mensch, ich kenne Jesus und so weiter, red mal mit mir. Nee, nee, ich gehe dann mit dieser Person, guck mal, da ist Jesus, da, ich zeige ihn dir, da. Damit du ihn kennenlernst. Das ist ganz einfach. Also so ein Evangelist zu sein, ist eigentlich ganz einfach. Und jeder von uns kann das. Du merkst, du hast mit Menschen zu tun und dann sagst du nur, Mensch, das ist doch eine tolle Gelegenheit hier. Ich zeig dir Jesus, da ist er. Und dann geht das weiter. Aber die Antwort, die Jesus hierauf gibt, ist eine ganz besondere. Er geht nämlich gar nicht darauf ein. Er gibt sich den Griechen gar nicht zu erkennen und sagt, guck mal, hier bin ich, Jesus. Nein, nein. Wie ergibt er sich zu erkennen? Wie offenbart er sich hier? Es ist ja die Zeit, kurz bevor er nach Jerusalem geht. Er weiß, was auf ihn kommt, zukommt. Ne? Die Verurteilung, der Prozess, der Opfertod und dann die Auferstehung. Und deswegen sagte ich hier an dieser Stelle, um es ganz klar nochmal zu sagen, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Nämlich jetzt. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo der Menschensohn, ich, der Sohn Gottes, offenbar gemacht werde. Und zwar in seiner Herrlichkeit. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wir wissen alle, was das bedeutet. Denn wir sind auch ein Teil dieser Frucht, die wir heute hier sitzen. Er bringt sich ein. Und das sagte ich hier. Die Verheißung, die in dein Leben spricht, wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Eine Verheißung. Die verknüpft er damit. Und dann fügt er noch hinzu, dass der zweite Teil seiner Botschaft: Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, der wird den Vater ehren. Ich gehe noch mal kurz zurück. Hier oben im ersten Satz ging es ja wiederum, dass die Herrlichkeit von ihm offenbar wird. Und hier unten im zweiten Satz, da hört es ja der Satz damit auf, den wird der Vater ehren. Da geht es wieder um Herrlichkeit, um Ehren. Wenn wir in seine Jüngernachfolge gehen, wenn wir das tun, was er getan hat. Er ruft uns in seine Jüngerschaft. Und wenn die Griechen einfach zu ihm kommen und sagen, wir möchten dich kennenlernen, dann sagt Jesus, du kannst mich nicht einfach nur so kennenlernen. Das geht nicht. Du kannst mir nur, wenn du mich kennengelernt hast, nachfolgen. Denn ich rufe dich in die Nachfolge. Und dieses Kennenlernen ist nicht einfach so, naja, ist ja ganz interessant, ein interessanter Mensch. Der wird jetzt Großes tun, der wird vielleicht auch was Herrliches tun. Das mag so interessant sein, das kann auch ein guter Bericht in der Zeitung werden, in der Tagesschau. Und da sagt Jesus genau dieses, wenn du an mir mal geschnuppert hast, sag ich mal so, wenn du mich mal berührt hast, dann wird dir nur eine Frage, da habe ich nur eine Frage an dich. Folgst du meinem Ruf? Nichts anderes. Und das fragt er mich, das fragt er dich, das fragt er uns alle. Folgst du mir? Ich rufe dich. So hatte ich ja die Predigt überschrieben. Gerufen und berufen. Und diesen Ruf, der steht hier. Wenn es dir nur um dein eigenes Leben geht, ja, kannst du leben. Aber er sagt, du wirst es verlieren in dieser Welt und überhaupt. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, und das tust du in dem Moment, wo du auf Jesu Ruf positiv antwortest, ja, ich will, der wird es für die Ewigkeit in Sicherheit bringen. Das ist ein bisschen komisch formuliert in der Übersetzung. Das soll aber heißen, damit hast du das ewige Leben. Damit hört dein irdisches Leben hier nicht auf, sondern es geht weiter. Das wünschen wir uns ja auch. Alle. Das ist ja auch unser innerstes Bedürfnis, dass mein Leben Bestand hat, dass ich weiterleben werde. Nämlich in dieser himmlischen Welt. Und das sagt er den Griechen hier über Philippus und Andreas. Wenn du dich an dein Leben klammerst und es nicht loslassen kannst, um meinetwillen, also um Jesu willen, dann wirst du es nicht halten können. Und dieses Antworten auf seinen Ruf mündet in einer Berufung, in eine Jüngerschaft, etwas zu tun, nicht nur ihm nachzufolgen, damit du ein gutes Leben führst, glücklich und zufrieden, ja, das gibt er uns auch in diesem. Aber es ist dann ein Leben, ein Programm, was du dann leben wirst. Die Jüngerschaft, was bedeutet das? Das wird jeder von euch, jeder für sich persönlich übersetzen können. Was meine Jüngerschaft, mein Nachfolgen an Jesus bedeutet, entsprechend der Berufung. Da kommen wir auch noch drauf. Und hier steht auch noch ein Wort, nämlich dienen. Und dienen bedeutet nicht für sich selber, sondern für andere. Genau. Wir dienen einander, die wir alle hier in der Nachfolge stehen. Nicht uns selbst, sondern füreinander. Das ist doch toll. Jesus ruft zur Nachfolge und zur Jüngerschaft auf. Philippus ist sich offensichtlich noch nicht bewusst, zu welchem Leben und Dienst er berufen ist. Nicht nur gerufen, sondern berufen. Und welche Verheißung auf diesem Dienst liegt. Die letzte Geschichte, die vierte. Zeig uns den Vater, das genügt. Das spricht Philippus einmal aus. Und zwar ist die Geschichte folgendes. Es ist jetzt praktisch kurz vor Jerusalem oder schon in Jerusalem. Jesus hat die Jünger um sich versammelt. Er hält seine letzte Rede, seine Abschiedsrede an die Jünger und bereitet sie darauf vor, was jetzt ihnen bevorsteht und wie es weitergehen wird. Und im Zuge dieser Rede, die Jesus mit seinen, oder diesen Austausch, den Jesus mit seinen Jüngern hat, kommen folgende Sätze. Herr, sagte Thomas, wir wissen noch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir denn den Weg dorthin kennen? Also diese Unsicherheit, was passiert jetzt? Wo gehst du denn hin? Was passiert mit uns? Da sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Eine merkwürdige Antwort. Wie sollen die Jünger das verstehen? Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Wenn ich dich so angucke, sehe ich da den Vater? Wenn man sich Jesus so einfach anguckt, diesen Sohn Josefs, sieht man da den Vater? Wenn man aber mit den Augen von Nathanael guckt, da sieht man den Sohn Gottes und durch den Sohn Gottes den Vater. Also das Schlüsselwort ist hier schon dein Glaube. Ganz eindeutig. Glaubst du das eigentlich? Oder bleibst du nur an dir kleben mit dem Sichtbaren? Hm? Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin. Also, wenn du diesen Ruf von Jesus hörst, erkennst du dann doch den Jesus dahinter. Es ist Jesus. Es ist nicht nur irgendwer. Und wenn ihr Jesus erkennt und ihn immer besser kennenlernt, das ist das Schlüsselwort. Jesus kennenlernen. Ihn ganz persönlich. Du und ich. Ich und Jesus. Ich kenne dich, Jesus. Kann ich das in meinem Leben sagen? Kann ich das wirklich sagen? Geh mal in dich, frag dich mal. So, kenne ich Jesus? Kenne ich Jesus? Kennst du ihn? Eine ganz persönliche Frage an dich. Jetzt fährt Jesus weiter fort. Wer den Sohn sieht, sieht den Vater. Und da sagt der Philippus zu ihm, dann zeig ihn mir auch. Und dann genügt es mir auch. Das ist kein Vorwurf jetzt an Philippus, so etwas zu sagen. Das ist eigentlich so offensichtlich. Ja, wenn das so ist, wenn wir dich erkannt haben, Jesus, dann zeig ihn uns auch. Das ist jetzt nicht so eine Wundergläubigkeit oder so eine Zeichen und Wunder von Philippus, sondern, ja, Jesus, dann zeig ihn mir auch. Das habe ich mich in meinem Leben auch häufig gefragt und so weiter. Da sind diese und jene Sachen passiert und so weiter in der Nachfolge und so weiter. Und manchmal habe ich mich gefragt, dann zeig mir das doch endlich mal. Ich kann es nicht glauben. Zeig es mir doch, dass das so ist. Ja? Das genügt uns. Mehr will ich nicht. Zeig es mir einfach, dann glaube ich dir das auch. Das genügt mir dann. Ja, der ist recht praktisch veranlagt, der Philippus. Eben, weltoffen. Der Nathanael war nicht so. Der hat aufgrund des Wortes von Jesus ihm geglaubt. Dem musste man das nicht zeigen. Das hat er so geglaubt. Na, Philippus ist da ein bisschen anders. Ne? Und später kennen wir ja noch die anderen Jünger. Ne? Allein die Geschichte mit Thomas nach der Auferstehung. Ja, da hat er auch gesagt, kann nicht sein, zeig mir das mal. Macht Jesus. Macht er wirklich. Schön, super. Ne? Hier sagt er nochmal dem Philippus, Mensch, so lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Ist das jetzt ein Vorwurf? Es ist eine Tatsache. Ganz einfach, er stellt schlichtweg fest, in welchem Stadium du bist. Mir nicht. Ist kein Vorwurf. Mann, immer noch nicht geschnallt. So einfach. Nein. Er sagt einfach nur, so lange bin ich schon bei euch und das ist immer noch nicht bei dir so weit. Naja, und dann wiederholt er das nochmal. Wer mich gesehen hat, wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater. Was spürst du in dir? Auch diesen Vorwurf? Also ich spüre immer diesen Vorwurf in mir. Wahrscheinlich durch meine Eltern, irgendwie so, diese Instanz, die von oben immer in mein Leben spricht, Mensch, immer noch nicht geschnallt, immer noch blöd. Und da ist auch der Lehrer sowieso, der hat dir letztes Jahr auch eine 5 gegeben, immer noch nicht geschnallt. Zeig uns den Vater, wie kannst du das sagen? Aber dürfen wir zweifeln? Ja. Und Gott hilft uns, Jesus hilft uns, wenn aus dem Zweifel eine Verzweiflung wird. Er möchte nicht, dass wir verzweifeln. Ja, zweifeln dürfen wir, weil er sich dann wieder beweisen will, dass er es kann, dass er wieder Sachen möglich macht, die ich mir eigentlich für unmöglich halte. Das will er ja wieder zeigen. So ist er. Ne? Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Ja, die haben jetzt 3 Jahre mit ihm praktisch zusammengelebt, ihm gefolgt in allem. Die haben erlebt, was für Wunder, wie Heilung und die Brotvermehrung und. Johannes sagt mal am Ende vom Evangelium, die Welt könnte nicht so viele Bücher schreiben, als das zu erfassen, was Jesus alles getan hat. Und so ist es auch in unserem Leben. Und du siehst, wenn du andere Christen beobachtest, du siehst ja, was in deren Leben passiert ist. Das kann dich ja auch überzeugen, was bei dir passiert ist. Das sind ja Zeugnisse. Du kannst ja diesen Zeugnissen glauben. Das sagt Jesus hier, ne? Praktisch. Wenn du mir meinen Worten nicht glauben willst, dann glaub wenigstens dem, was du durch mich gesehen hast, was passiert ist. Das ist doch eine gute Hilfestellung. Also, wenn du diese Zweifel hast, kannst du dich durchaus auch an die anderen Geschwister und sonstige wenden und sagen, okay, was hast du denn mit Jesus erlebt? Und ach, das hast du miterlebt mit Jesus. Ja, dann will ich das auch glauben. Ist doch toll, diese Hilfestellung, die wir uns untereinander geben will. Und Jesus bietet sie hier genau an. Ne? Auch Philippus muss zulassen, dass Gott der Vater in seinem Leben wirken will. Auch weil den Worten Jesus allein nicht den nötigen Glauben schenkt. Trotzdem endet diese Geschichte oder wiederum mit einer Verheißung. Diese Verheißung, die zitieren wir sehr häufig. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater und alles, worum ich dann in meinem Namen bitten will, werde ich tun. Damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Wer hat das schon mal für sich in Anspruch genommen? Ja, die Handzeichen, ist alles gut. Eine Herausforderung, ne? Nächste Woche haben wir Gebetswoche. Da steht es. Darum geht's. Denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun. Eine Aussage, keine Frage. Damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Also, das Inhalt des Gebetes wird immer sein, oder das Ergebnis dessen, was passieren wird aufgrund des Gebetes, wird immer die Herrlichkeit des Vaters sein. Nicht unsere Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Vaters. Ist es nicht herrlich heute, dass die Sonne so scheint? Findet ihr es toll? Die Sonne scheint nach diesem Sturm. Kein graues Wetter, ist doch herrlich. Ich wollte es nur mal plastisch machen. Wenn Gott Dinge möglich macht und die Sonne scheinen lässt auf unser Leben, in unsere Welt, dann ist es eine Herrlichkeit, so wie es auch draußen im Schnee glitzert. Ist doch toll. Darum geht es in diesem Gebet. Das will Jesus tun. Darum bitten wir ihn, dass dann am Ende die Herrlichkeit von Gott in deinem Leben strahlt, dass du auch wie die Sonne strahlst, eine Ausstrahlung hast. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Ja, das tut er. Das Schlüsselwort, was wir dann immer benutzen, ist, muss ja in seinem Namen sein. Gut, da werden wir uns die nächsten Abende drüber uns austauschen, was es bedeutet, in seinem Namen zu beten. Es mag uns wie Philippus und den anderen Jüngern ergehen. Es ist für uns eine echte Herausforderung, diese Versprechen und Zusagen in ihrer Tragweite zu begreifen. Jesus macht uns keinen Vorwurf daraus, sondern zeigt uns immer wieder einen Weg auf, wie wir ihn besser kennenlernen können, nämlich so, wie er ist. Nun geht es weiter. Das ist jetzt die fünfte Geschichte, der Abspann nach diesen vier Geschichten, wie im Film. Es geht weiter, Auferstehung, Himmelfahrt. Da steht dann in der Apostelgeschichte, am Tag seiner Himmelfahrt versammelt Jesus alle seine Jünger auf den Berg in Galiläa. Jeder einzelne Jünger wird dort namentlich erwähnt. Die stehen alle so da in diesem Vers drin. Alle Jünger, namentlich, jeder Name. Und auch Philippus' Name ist dabei. Er hat es geschafft. Er ist nicht rausgeschmissen worden. Er ist immer noch Jünger. Ist nicht aussortiert worden, weil er nicht so richtig glaubte oder es nicht so richtig sehen konnte. Nee. Er ist dabei. Alle elf Jünger. Keiner ist aussortiert. Und Philippus hat auch nicht aufgegeben, ist weggelaufen. Ja, die Jünger sind bei der Kreuzigung einmal alle weggelaufen. Sie sind aber zurückgekommen. Jesus hat sie alle wieder eingesammelt. Einen nach dem anderen. Und Philippus ist dabei geblieben. Und Philippus hat sich nicht entmutigen lassen. Und Jesus führt auch keinen Vergleich an. Du hast ein bisschen, Nathanael, du hast super geglaubt, das war super mit dir. Und du und Philippus, war wohl noch nichts so, aber hm. Und Andreas, ach, Petrus, ja, überhaupt, ne? Und so weiter. Nee, er versammelt sie alle an diesem Berg. Da kommen sie alle hin. Und da gibt er ihnen ihre letzte, da gibt Jesus ihnen ihre letzte Botschaft, bevor er in den Himmel aufgenommen wird. Obwohl, da oben steht jetzt eine neue Überschrift. Es geht nämlich danach weiter. Da habe ich jetzt mal Vollmacht durch den Heiligen Geist hingeschrieben. Gerufen, berufen und dann ein Leben in Vollmacht. Und so ist auch die Geschichte mit den Jüngern, wie sie weitergeht, auch mit Philippus. Obwohl Philippus anfangs nur eine eingeschränkte Sichtweise hatte, hat Jesus ihn nicht zurückgewiesen oder als nicht tauglich aussortiert. Stattdessen hat Jesus ihn auf die kommenden Ereignisse vorbereitet und ihn zu einem vollwertigen Jünger gemacht. Und im Anschluss daran, die Jünger erleben gemeinsam Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes und das rasante Wachstum der ersten Gemeinde. Enorm. Die Geschichte von diesem Mann Philippus, diesem Jünger Philippus, über diese 3 Jahre. Und ich hoffe, dass mein Leben auch sowas ist. Ich habe auch so meine Einschränkungen. Seien wir mutig. Zeigen wir dieser Welt, in der wir leben, dass Jesus der Lebendige ist. Das ist ein Wunsch. Das ist ein Anliegen, mir noch. Dafür ist er gestorben und auferstanden. Durch unseren Gott, den Vater aller Dinge, wird uns nach seinen umfassenden Verheißungen alles ermöglicht. Es gibt nichts, was er nicht möglich macht. Es ist nämlich unser Gott. Gott hat Pläne mit uns, mit dir, mit mir. Und diese will er hier in dieser Welt verwirklichen. Und das trotz oder gerade wegen deiner, meiner, unserer Weh- und Einschränkungen. Dass wir den Wald vor lauter Bäumen manchmal nicht sehen und so weiter. Mach dir die Umstände bewusst, in denen du lebst. Trage sie im vertrauensvollen Gebet an Jesus und den Vater heran. Dann wirst du die Möglichkeiten entdecken, die er dir eröffnet. Jesus wird handeln. Und durch den Heiligen Geist wirst du in die Lage versetzt, dein Leben nach seinem Willen zu leben. Diese Gemeinde, dieses Reich Gottes hier auf dieser Welt zum Zeugnis zu geben. Das wird er tun. Und so wie sich die Jünger immer wieder an Jesus gewandt haben, zur Aufklärung all dieser ganzen Geschichte, so müssen wir auch ganz konkret unsere Umstände benennen, in denen wir so stehen, in denen auch diese Gemeinde sich befindet, in dem ich persönlich auch befinde, um diese auch ganz konkret an Jesus heranzutragen. Und dann wird er auch ganz konkret darauf reagieren und uns zeigen und führen, wie wir weiter handeln sollen, wie wir weiter leben sollen da drin. Und da ist jeder Einzelne von uns gefragt. Und das ist gut so, dass wir einander brauchen, wenn unsere Sichtweise manchmal eingeschränkt ist. Dass jemand da ist, der sie sagt, okay, guck doch mal weiter. Guck doch mal nach da hinten und nicht nur nach da vorne. Aber sage ich, das da vorne ist auch wichtig. Ja, es ist wichtig. Und wir bitten darum, dass er auch diese Umstände, die vor deinen Füßen liegen, auflöst, damit du wieder nach da hinten gucken kannst. Er hat ja ein Ziel mit uns. Und wenn du den Ruf Jesu positiv beantwortet hast, ja, ich will dir folgen, dann folgst du Jesus auf dieses Ziel hin. Und könnt ihr mir sagen, was das Ziel ist? Wo soll es eigentlich hingehen? Wisst ihr das? Ich frage jetzt mal so in eure Runde rein. Kann ich irgendwas so ganz sporadisch, intuitiv sagen? Was ist eigentlich das Ziel von dem Ganzen? Was ist das Ziel von meinem Leben? Gibt es eine Antwort? Oder weiß jemand eine Antwort? Später für immer in Gottes Gegenwart zu leben. Also sozusagen nicht nur gerettet sein, sondern später auch in seiner Gegenwart zu leben. Das ist ein Ziel und das ist auch der Weg dahin. Weg und Ziel decken sich dann auch. Ne? Habt ihr es mitbekommen? Willst du es nochmal laut sagen? Und möglichst viele Menschen noch mitzunehmen. sie auch zu Jesus zu führen, dass sie auch genau dieses Ziel erreichen können. Genau. Ja, soweit meine Ausführung. Und dass es nicht nur Ausführungen sind, möchte ich noch einmal drüber beten mit uns. Ja, Vater im Himmel, ja, Herr Jesus, du hast diese Geschichten, die der Philippus mit dir erlebt hat, uns hier aufschreiben lassen. Und du hast es uns auch ein wenig vor Augen geführt, was dieser Jünger alles durchleben musste, um nachher auch in den vollmächtigen Dienst zu kommen. Danke dafür, dass du uns auch befähigst, zu diesem Dienst dir zu dienen, nämlich deinen Willen zu tun. Und es ist ja dein Wille. Und danke dafür, dass du den uns auch kundtust und jetzt auch für die kommende Zeit, dass es da auch ganz konkret werden wird. Danke dafür, dass du unsere Umstände kennst, unsere Einschränkungen und dass du die nicht einfach vom Tisch wiegst, sondern darauf eingehst und uns hilfst, dich zu erkennen und sehen, wie du bist. Ja, Amen.